Wenn du eine eigene Firma gründen möchtest, da ist so viel zu beachten. Ganz ehrlich, das habe ich erst im BWL, also im Ökonomiestudium gelernt. Und da gibt es aber viele Basics, die ich glaube, die schon viel, viel früher Sinn machen würden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Saskia Michalski. Saskia ist als Leistungssportlerin aufgewachsen, hat auch beruflich ihre Karriere in der Sportwelt gestartet, unter anderem für große Unternehmen wie Nike gearbeitet. Was ich spannend finde, ist, dass während viele andere in der Corona-Krise nach Sicherheit und Routine gesucht haben, hat Saskia sich in das Abenteuer Freelancing gestürzt und den Mut gehabt, damit zu beginnen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir unter anderem heute da ein bisschen über die Beweggründe, die Motivation und aber vielleicht auch, was so ursprüngliche Hindernisse waren, mit der Entscheidung zu warten, zu sprechen. Von daher, Saskia, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast und freue mich, mit dir zu reden.
Danke dir. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und ist auf jeden Fall ein Herzensthema, über das wir heute sprechen.
Wunderbar, das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Vielleicht magst du einmal, dass wir so ein bisschen besser einen Überblick über dich bekommen, vielleicht magst du einmal kurz so darauf eingehen. Ich habe ja schon erwähnt, dass du irgendwie Leistungssportlerin warst oder auch noch viel in dem Bereich unterwegs bist. So ein bisschen deinen Werdegang beschreiben und vor allen Dingen auch, was du heute als Freelancerin, in welchen Tätigkeitsfeldern du so aktiv bist.
Ja, also tatsächlich so relativ die breite Palette. Ich bin früher relativ früh, also ich bin jetzt fast 28 und bin mit 3 Jahren schon irgendwie im Kindertanz gestartet. Erstmal nur frühkindliche, kreativer Kindertanz und bin dann in immer weitere Sparten vorgekommen, bis 6-mal die Woche, 4 Stunden am Tag Training bei mir eben am Start war und habe dann international und national in verschiedenen Sparten von Hip-Hop über Modern und Jazz und so weiter eben Leistungstanz betrieben und bin dann, also neben der Schule und habe dann während meines Abiturs schon immer Nebenjobs gehabt und unter anderem eben auch als Trainerin und habe irgendwann ja über 500 Tänzer tatsächlich gehabt. Das hat sich, also ich fing irgendwie an mit einem Kurs, dann wurden es 2, 3 und wie es dann so ist. Und habe dann eigentlich erstmal hauptsächlich als Choreografin gearbeitet und habe mich dann erstmal schlecht gefühlt, noch nicht direkt eine Ausbildung nach dem Abi gemacht zu haben. Und habe mich dann in ein duales Studium begeben, und zwar Sportökonomin. Das ist sozusagen Hälfte Sport, Hälfte Ökonomie. Und das habe ich im dualen System gemacht. Habe da bei Nike gearbeitet und dort auch mich sozusagen von Verkäuferin hochgearbeitet bis zum Nike ID Specialist, unter anderem auch mit dem European Management zusammengearbeitet und bin dann natürlich in der Sportbranche hängen geblieben. Also mit Nike kam auch irgendwie so der Start, weil ich dann auch zusätzlich mit dem Fitnessökonomiestudium dann auch in die Sportbranche eingestiegen bin und habe da in mehreren Unternehmen eben auch schon gearbeitet, bis eben 2020 April, genau, und habe eben unter anderem auch in der Fitnessbranche als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet, aber eben auch als Trainerin und Ernährungsberaterin und so weiter. Und du musst dir das so vorstellen, ich habe über die Jahre sämtliche Weiterbildung immer wieder gemacht, also von irgendwie Mental Coach und Ernährungsberater und so weiter und habe immer, ja, ein bisschen darunter gelitten, dass dieser unglaubliche, diese Bezeichnung Coach einfach so belächelt wird zum Teil, weil es eben viele Scharlatane auf dem Markt gibt, das muss man einfach sagen, und habe mich deswegen nicht so wirklich getraut. Ich habe irgendwie zu wenig an mich selber geglaubt, glaube ich. Und dann wurde im April aus coronatechnischen Gründen wurden eben Stellen gestrichen. Und dann dachte ich, eigentlich sollte ich da bleiben in dem Unternehmen. Ich war aber unglaublich unglücklich und habe gedacht, na, wenn das jetzt nicht mal meine Chance ist, dann weiß ich auch nicht. Und habe dann erst mal angefangen, als Personal Trainerin mich zu vermarkten, unter anderem aber auch mit meinem Privatleben in die Öffentlichkeit zu gehen, habe einfach mal angefangen, bei Instagram so Live-Mobility-Classes zu geben. So hat das eigentlich angefangen. Also total verrückt.
Du hast eben ja gesagt, dass du dich so ein bisschen schlecht gefühlt hast, dass du nicht nach dem Abi direkt irgendwie diesen Schritt gemacht hast, dann irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium. Ist das so ein Gefühl, was man auch übertragen kann ins Freelancing, dass man dann irgendwie sagt, ich will eigentlich diesen Schritt machen, aber traue mich nicht oder aus den unterschiedlichsten Gründen? Weil du hättest ja auch damals sagen können, warum soll ich jetzt eine Ausbildung machen oder ein Studium? Ich will irgendwie in dem Thema bleiben. Ich arbeite jetzt erstmal 5 Jahre und überlege mir dann, was man macht. Siehst du da Parallelen?
Also auf jeden Fall. Also ich sag mal, was hat mich am Freelancing immer gehindert? Also gehindert hat mich auf jeden Fall die Aufklärung. Also das, was ja ihr unglaublich grandios macht, es hat mir die Aufklärung gefehlt, wo kann ich eigentlich mit Freelancing auch Geld verdienen? Also so krass, in einer Gesellschaft ist mir irgendwie immer beigebracht worden, Selbstständigkeit und Freelancing ist was ganz Heikles. Und du hast da keine Sicherheit. Und das hängt ja auch zusammen mit diesem, ich muss nach dem Abi direkt eine Ausbildung machen. Und wenn ich jetzt aber zurückblicke, dann haben wir, also das Studium ist alles schön und gut und dass ich da meinen Bachelor habe und alles toll, aber die Erfahrung in den Unternehmen und die Erfahrung in diese ganzen verschiedenen Unternehmen als Freelancerin reinzuschauen, ist jetzt so, so, so viel mehr wert als jetzt, sage ich mal, nur auf dem Papier mein Studium. Ich meine jetzt von meinem eigenen Learning. Und von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, ich brauchte so ein bisschen den Schubser, dass ich dann sehe, okay, ich mache es jetzt wirklich. Und dann ist auch zusätzlich eben diese krasse Erfahrung gekommen, oh Gott, jetzt kommen ja wirklich die ersten Buchungen. Also das waren dann so die ersten schönen Momente. Aber ja, ich glaube, es fehlt viel die Aufklärung, das Wissen. Was ist Freelancing überhaupt?
Ich glaube, du hast gerade das Schlagwort erste Aufträge und dann gesagt und dann realisiert man jetzt, oh, jetzt muss ich auch wirklich irgendwie loslegen. Ja. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute, die mit dem Gedanken, Freelancer zu werden, auch spielen, ist auch so die erste Problematik, wie komme ich denn an meine ersten Aufträge, wie mache ich das eigentlich? Mhm. Bist du da irgendwie dann strukturiert rangegangen? Waren das irgendwie Themen, die du aus deinem Berufsfeld vorher mitnehmen konntest? Wie bist du da hingekommen?
Also klar, gab es auch irgendwie Existenzgründung im Studium und so weiter. Das hat mir aber sofern jetzt nicht ganz so viel weitergeholfen. Ich habe es tatsächlich durch die sozialen Medien an den Mann gebracht. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass ich vorher als Trainerin und Ernährungsberaterin schon in mehreren Studios gearbeitet habe, ich also sozusagen Menschen mich kannten und dadurch mir eben auch auf Instagram oder so gefolgt sind und ich dadurch eben unglaublich daraus profitieren konnte. Also ich habe eben diese krasse Leidenschaft für meinen Beruf und das hat mich auch in den Unternehmen vorher, sage ich mal, so ein bisschen weitergebracht, weil ich dadurch so ein, ja, Menschen ein bisschen mehr an mich binden konnte. Und dann kamen halt direkt die Leute, die auf Instagram mir zum Beispiel schon gefolgt sind, das waren auch meine ersten Kunden. Also die kamen tatsächlich aus dem Feld, wo ich bereits gearbeitet habe. Und dann habe ich tatsächlich meine komplette Zeit wirklich in Social Media gesteckt, um zu sagen, ich möchte da wachsen, um da eben auch meine Kunden draus zu holen. Und so haben sich dann auch meine ganzen verschiedenen Felder als Freelancerin eben ergeben. Also ich bin jetzt, ich sag mal, man muss halt ehrlich sagen, es ist ein bisschen explodiert. Ich habe dann auch irgendwie angefangen, TikTok zu machen und da haben wir jetzt über 44 Millionen Views. Also man kann sich vorstellen, es ist so explodiert, wie ich es nicht gedacht hätte. Und dadurch arbeite ich jetzt tatsächlich als Freelancerin 70% im Bereich Coaching, Personal Trainerin, Ernährung und die anderen 30% sind, ich bringe ein eigenes Buch raus, ich werde für Workshops gebucht, ich werde für Social Media Beratungen gebucht und eben auch als Influencerin tatsächlich.
Was ich spannend daran finde, ist, es gibt ja so auch, und das ja auch wieder so ähnlich wie du gesagt hast, ja, mit Freelancing kann man, oder die Meinung ist, mit Freelancing kann man Geld verdienen. Ähnlich gibt es ja viele Meinungen, die sagen, ja, die, das ist die Influencerin da, die hat große Reichweite, deswegen verdient die da Geld, wenn sie jetzt irgendwie ihre Sonnenbrille promotet. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du so Social Media mehr so als dein eigentliches Business eher die Produkte dahinter sind. Kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also siehst du die Reichweite nach wie vor mehr so als Treiber oder ist das mittlerweile auch ein Geschäftsmodell?
Also die Reichweite sehe ich tatsächlich eher als Community. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich mit den Menschen wirklich auseinandersetze, die dahinter stehen, dass diese dann auch mehr dazu neigen, eben auch meine Produkte wirklich gut zu finden. Und ich eben auch nur das mache, wo ich wirklich hinterstehe. Also Reichweite hat ja auch nicht immer nur was mit Verdienst zu tun. Es hat ja auch was mit Engagement zum Beispiel zu tun. Das bedeutet, ich habe lieber eine kleine Community, die aber wirklich auf mich reagiert, sich anguckt, oh, was ist das? Oh, da kommt ein Buch und so weiter. Als, ich sag jetzt mal, 100.000 Menschen, die aber Karteileichen sind. Ne? Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, was sich immer mehr erweitert. Und ich natürlich auch als Marketingplattform benutze. Zum Beispiel biete ich auch Ernährungsworkshops an. Und da ist natürlich, dass ich, ja, es ist die beste Plattform. Ich mache 2 oder 3 Story-Sequenzen darüber, gebe Swipe up, Link auf meine Homepage und los geht's. Ne? Und so connectet man ja auch mit den Menschen wiederum aus der Branche, die auch als Freelancer tätig sind, die das dann in ihrer Story teilen und so weiter. Und so bekommt man natürlich dann letztendlich auch die Kunden, die sich wirklich fürs Produkt interessieren.
Jetzt hast du ja, könnte man ja sozusagen provokant fragen, dass ne, du hast irgendwie eine Möglichkeit, diese Reichweite dann irgendwie auch zu nutzen. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, wenn man sagt, ja gut, wenn du jetzt irgendwie ein ganz normaler Grafiker wärst, ja, ja. Wie würde dir dann Reichweite helfen? Siehst du das ein Stück weit als auch eine Nische, in der du dich bewegen kannst, oder bist du eher der Ansicht, dass auch theoretisch ein normaler, so jetzt gar nicht das, ja, so ein Grafikfreelancer Möglichkeit hat, Reichweite aufzubauen, um das dann wieder zu nutzen, um ein Business zu generieren?
Ja, also da habe ich tatsächlich sogar 2 Beispiele. Also ich kenne 2 InfluencerInnen, die auch im Grafikdesign arbeiten und die erstellen zum Beispiel so Infografiken. Ne? Also Infografiken über Marketing oder über Nachhaltigkeit oder eigene Designs, die sie irgendwie vorstellen. Und dadurch werden sie eben gebucht für Aufträge, für teilweise Merch. Ne? Also irgendwelche Firmen, die dann einen neuen Designer brauchen zum Beispiel, oder eben Texter, die gute Quotes schreiben, die dadurch halt mehr Reichweite generieren, wo jemand sagt, oh, hättest du nicht Lust, mal mit uns ein Projekt zu machen? Also ich glaube, ich bin schon noch etwas nischiger. Allerdings merke ich, wie immer mehr eben auch andere Branchen Social Media als Plattform nutzen, um eben Sichtbarkeit auch einfach zu geben, weil ich sag mal, die junge Generation ist ja auch irgendwo die sich Flexibilität wünscht. Und diese Flexibilität erreichen wir ja auch darum, also durch Wissen. Und mittlerweile merke ich schon, dass Social Media auch eine Plattform ist, wo viel aufgeklärt werden kann. Und dadurch jetzt zum Beispiel Freelancing auch immer mehr anerkannt wird. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen ist, ach, du bist Freelancer, also hast du ja irgendwie überall was und nichts Richtiges. So, und das stimmt halt überhaupt nicht. Also wenn ich mir halt überlege, die großen Konzerne, in denen ich gearbeitet habe, die haben ganz klar irgendwann entschieden, pass auf, bevor uns hier die Leute irgendwie unmotiviert versauern, lass uns doch für die Bereiche, die wir brauchen, uns Freelancer heranziehen und damit sozusagen die beste Kombi zusammenstellen. Und ich glaube, so wird sich das in Zukunft auch bewegen.
Ja, du, bin ich 100%ig bei dir. Ich glaube, es gibt auch jetzt gerade, wo du es gesagt hast, hatte ich tatsächlich auch relativ am Anfang im Podcast, müsste in den ersten 10 Folgen sein, irgendwie Sylvie Baumhardt, die auch als Grafikerin arbeitet und viel so Illustrationen auf Instagram macht, wo sie so das Tagesgeschehen, ja, sie fährt irgendwie in der Bahn und dann hört sie irgendwie 2 Menschen was reden und dann stellt sie das in so einer Illustration dar und nutzt das dann als in ihrem Account und am Ende verkauft sie aber oder ist sie eigentlich auch Grafikerin dahinter. Mhm. Meinst du aber schon, und sie hat dann damals gesagt, jetzt wo wir darüber sprechen, sie hat damals gesagt, dass dadurch eben auch schon stark so diese beiden Welten verschwimmen. Siehst du das bei dir auch? Du meintest ja eben, dass ja auch so, dass du das Privatleben von dir stark einbringst. Siehst du mittlerweile eine große Verknüpfung der beiden Welten?
Auf jeden Fall. Also bei uns ist das, sage ich mal, oder bei mir, ich sage deswegen bei uns, weil wir stehen natürlich auch mit unserem Familienkonstrukt in der Öffentlichkeit. Also das hat jetzt vielleicht nichts mit Freelancing zu tun, aber wir leben eben in einer Familie zu dritt. Und das hat natürlich für etwas Polarisierung gesorgt. Und dadurch kamen natürlich auch ganz, ganz viele, die unbedingt wissen wollten, wie ist denn das und so weiter. Und ich glaube schon, dass mittlerweile, weil ich eben auch viel über mentale Gesundheit spreche und natürlich mein Mental Coach und mein Ernährungscoach Job auch in meinen Content mit einfließt, also dass ich zum Beispiel Thementage habe, wo ich Fakten rüberbringe und so weiter, halt immer mehr diese Person Saskia Michalski. Und deswegen möchte ich mit Saskia arbeiten, als ich bin irgendjemand und poste, ich mache morgen Workshop. Weil wenn ich nicht weiß, wer ist diese Person, dann möchte ich da vielleicht auch keinen Workshop machen. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist immer weiter so, dass natürlich auch erstmal eine Art Bindung oder Vertrauen über Social Media hergestellt wird, bevor jetzt jemand sagt, ich möchte mich hier jetzt vor Saskia Michalski mal nackig machen, wo meine Baustellen des Lebens sind. Ich glaube schon, dass es immer mehr verschwimmt, auf jeden Fall.
Ist das was, wo du sagst, das ist wahrscheinlich dann auch im Freelancing deutlich stärker möglich und wahrscheinlich auch nötig, nötig als in der Festanstellung, oder?
Voll. Also es ist zum Beispiel auch eine Sache, weshalb ich ins Freelancing gegangen bin. Also ich bin, ich sag mal, so eine Machernatur. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Ideen und ich habe ganz, ganz viele Visionen. Und wenn ich für etwas brenne, dann brenne ich da richtig für. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, beziehungsweise nicht nur das Gefühl, sondern es war einfach so, ich wurde immer sehr, ich habe in sehr typischen, altmodischen Hierarchien gearbeitet, mit sehr, sehr, sehr langen Kommunikationswegen und wo sehr klare Meinungen von Arbeitsstrukturen geherrscht haben, die, finde ich, nicht mehr zeitgemäß waren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bin wie so eine Blume, die irgendwie eingeht. Und deswegen, also weil ich mich nicht austauschen konnte, ich konnte irgendwie nicht, man hat mich nicht brennen gelassen, also so richtig so mikro gemanagt. Und das war auch der Grund, warum ich immer unglücklicher wurde, unglücklicher geworden bin und irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Nebenselbstständigkeit. So hat das ja bei mir angefangen, um überhaupt als Trainerin überall zu arbeiten, hatte ich eben eine Nebenselbstständigkeit. Sozusagen mit einem C war ich schon drin, aber bitte, bitte nicht ganz. Und da, ist es eben der große Vorteil als Freelancer, ich kann mich so darstellen, wie ich wirklich bin und wie ich möchte und unterliege da keinen Guidelines und kann ganz klar für mich sprechen und sagen, was sind meine Skills und was hat das Unternehmen von mir? Und kann mich ja auch immer wieder neuen Ideen und Aufgaben widmen. Also meinen Kopf, ich meine, wie geil ist das? Ich habe so viele Möglichkeiten als Freelancer, was ich ja so in der Festanstellung vielleicht nie haben werde.
Definitiv. Glaubst du, es könnte so ein Modell der Zukunft sein, dass man irgendwie Teil festangestellt, Teil Freelancer ist? Also so ein bisschen wie du den kleinen C reingestellt hast, also vielleicht so ein bisschen stärker, also vielleicht irgendwie 3 Tage festangestellt, 2 Tage Freelancer. Glaubst du, das wäre eine Option für viele, die vielleicht nicht den ganzen Sprung wagen?
Also ich ich mache sogar die Erfahrung, dass es immer mehr so ist. Also die Erfahrung momentan ist, dass immer mehr Menschen in meinem Umfeld sagen, ich habe noch die und die Leidenschaft, ich glaube, ich traue mich mal nebenbei. Ich glaube aber auch, dass das in naher Zukunft, auch gerade durch die Corona-Pandemie, also ich muss einfach sagen, Corona ist eben der Wandel, auch für viele Konzerne, eben zu sagen, ich glaube, dass viele Firmen vor allem auch auf diese Modelle umswitchen. Ich sag mal, gerade die neuen Firmen, die kommen, dass man sagt, okay, wir stellen eben nur noch maximal eine 30-Stunden-Kraft oder 25-Stunden-Kraft ein und der Rest ist flexibel. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Und ich glaube, dass das auch immer weiter in die Richtung Optimierung geht und dass immer weiter unsere Gesellschaft und jeder von uns in die Richtung geht, wie kann ich mich optimieren und wie kann ich mich breit aufstellen. Und eine Nebenselbstständigkeit ist natürlich vorerst der Schritt, definitiv.
Spannend. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf den Anfangspunkt sozusagen zurückkommen, weil du ja auch darüber gesprochen hast. Du glaubst, da fehlt so ein bisschen die Aufklärung für das Thema, wo ich dir auch sehr stark zustimmen würde. Wenn du noch mal zurückdenkst an diesen Punkt letztes Jahr, wo du dann den Schritt gewagt hast, was waren für dich so die ersten Herausforderungen, um überhaupt mit dem Thema loszulegen?
Also für mich war zuallererst diese starke Konfrontation mit dem Thema Steuern, Krankenkasse, Finanzen generell, weil ich eben auch noch verheiratet bin und ich dadurch eben erstmal gucken musste, okay, wo muss ich mich jetzt überall versichern? Wo bin ich jetzt überall abgesichert? Was muss ich wie, wo, was an die Steuer abgeben? Dann war die große Suche nach einem geeigneten Steuerberater. Also ich betone geeignet, weil ich ehrlich gesagt die größte Herausforderung war, dass überall das nur hieß, kein Konzern oder Firma, okay, nee. Und das war für mich eine große Herausforderung, habe dann aber jemanden ganz tollen gefunden und dann auch überhaupt, glaube ich, also was mir in den Jahren davor gefehlt hat, ist definitiv das Know-how, wie ich überhaupt eine Selbstständigkeit angehe, im Sinn von einem Konzept, wo muss ich mich wie wo melden, weil als Beispiel hätte ich das nicht wirklich Schritt für Schritt gemacht und mich auch mit Menschen beraten, die schon als Freelancer tätig sind, dann hätte ich in jeder Behörde eine andere Antwort bekommen. Und das ist das groß Verwirrende, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass an den Stellen, wo du eigentlich die Infos bekommen sollst, nicht die richtigen Infos sind. Und jetzt als Beispiel, ja, ich habe als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet in der Fitnessbranche und war zuständig für die FreelancerInnen. Und das war für mich natürlich ein Riesenvorteil, weil ich wusste ganz genau, was will der Steuerberater haben, worauf muss ich achten und so weiter. Aber wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, dann hatten teilweise 40% nicht mal eine Steuer-ID, wo ich mich frage, oha, wie viele Menschen gehen den Schritt und irgendwann fällt es denen bitterböse auf die Füße. Und das sind nämlich dann die Geschichten, die wir alle hören, deswegen wir nicht Freelancer werden wollen. Aber das liegt einzig und allein daran, dass eben ganz viel Information und Recherche am Anfang notwendig ist.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch so gerade dieses Thema, was dann nach außen getragen wird und dann so die Stories sind. Und ich bin auch immer wieder faszinierend, wie eigentlich im negativen Sinne, wie negativ medial das Thema Freelancing behandelt wird. Also eigentlich, wenn man irgendwie das Thema Freelancer in den Medien liest, dann sind es entweder irgendwelche Probleme mit Scheinselbstständigkeit oder keine Rente oder Altersarmut. Ja. Also ich glaube, da tragen auch die Medien stark dazu bei. Total. Deswegen würde mich auch nochmal interessieren, wie das so bei dir war. Du hast ja auch gesagt, es hat nicht die beste Wahrnehmung in der Gesellschaft. Wie war das bei dir, als du dann so in deinem Umfeld erzählt hast, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig?
Es kommt ganz drauf an. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ich hatte die eine Fraktion, sage ich mal, gerade so familiär, die mich halt kennen und wissen, ich bin halt irgendwie ein Macher und ich verwirkliche mich endlich, dass es richtig gefeiert wurde und es richtig war so, ja, wir gönnen dir das, dass das so gut klappt und so weiter. Wenn ich irgendwo anders mich zum Beispiel vorgestellt habe, dann hatte ich das Gefühl, dass ich unendlich lange erklären muss, was ich eigentlich mache. Und das ist bis heute etwas, was mich auch ehrlich gesagt richtig nervt. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht einfach sagen, ich sage mittlerweile, ich bin Unternehmerin, weil ich bin auch Unternehmerin. Ich habe mittlerweile eben auch noch zusätzlich eine Firma gegründet, Made by Michalski, und stehe mit meiner eigenen Person da. Aber das ist eben das, was ich immer erklären muss. Also ich muss sagen, ich bin übrigens auch Autorin und ich bin Coach und ich bin das und dann kommen eben Aufträge rein und dann mache ich was im Fernsehen und dann immer so, ja, aber wovon lebst du denn? Und ich sage, ja, davon. So, ja, also, dass immer noch nicht das Verständnis dafür da ist, wie viel Arbeit das wirklich ist. Das ist so die Wahrnehmung, die ich manchmal verspüre. So nach dem Motto, ach, du gibst irgendwo einen Vortrag, ach, setze dich hin und erzähl's mal ein bisschen was über Social Media. So, wo ich sage, naja, also ein bisschen was über Social Media, das hat auch viel mit Analyse und Zahlen und Arbeit zu tun. Und ich begegne auch immer wieder der Schwierigkeit einer Dienstleistung. Also angenommen, ich bin ja nun als Freelancerin vor allem in der Dienstleistung tätig und habe jetzt kein, wie jetzt zum Beispiel das Buch, was ich rausbringe, es ist ja ein Produkt. Und für ein Produkt ist meiner Erfahrung nach der Mensch oder der Abnehmer immer mehr bereit, dann Geld zu investieren. Und ich merke, dass es dann manchmal schwierig ist zu erklären, warum eben 3 Stunden meiner Beratungsarbeit Geld kosten und nicht einfach nur mal ein paar Tipps sind. Es sind doch ein paar Tipps. Und das sind so die Sachen, die mir wirklich Schwierigkeiten bereitet haben in dem letzten Dreivierteljahr, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich immer positionieren.
Verändert sich das oder hat sich das über Zeit verändert? Also ist es jetzt besser, weil du ein gewisses Standing vielleicht auch hast, als es noch letztes Jahr war?
Ja, total. Natürlich, ich sag mal, ich habe jetzt vor... ich habe auch wirklich richtig viel reingesteckt und habe jetzt vor 2 Wochen, habe ich jetzt gerade verkündet offiziell, dass ich jetzt ab September erst wieder Klienten aufnehmen kann. Also, dass ich bis September komplett ausgebucht bin. Und dann war natürlich direkt so dieses, oh, das ist ja krass. Oh, echt? Boah, ist ja heftig. Wo ich dann gesagt habe so, ja, genau. Oder jetzt sage ich mal, wo es ist, dass ich über irgendein Thema spreche, zum Beispiel auf TikTok, das ist ja nun eine sehr junge Plattform. Innerhalb von einem Tag geht das viral und hat dann irgendwie über 3 Millionen Views, dass die Menschen dann kommen und sagen, oh, kannst du unserer Firma nicht auch mal erklären, wie TikTok funktioniert? Wo ich jetzt sage, ach so. Na, also doch gar nicht so schlecht, dieses Freelancing. Kann man mich mal eben kurz fragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass immer mehr, also viele Startups haben es, glaube ich, schon verstanden, habe ich das Gefühl. Aber auch die großen Konzerne werden auch, sage ich mal, dazu gezwungen, flexibler zu werden. So, gerade was die Zukunft angeht, gerade auch durch die Pandemie, dass es ein Umdenken gibt und dass eben wir immer mehr Flexibilität brauchen in den Arbeitsstrukturen, weil eben auch die junge Generation immer mehr flexibler auch im Kopf aufgestellt ist.
Mhm. Glaubst du, dass da könnte es irgendwie so einen Clash dann geben, weil vielleicht die ältere Generation sagt, nee, ich will hier unbedingt festangestellt und 40 Stunden oder 37 Stunden die Woche arbeiten und dann kommen alle, die nachrücken und sagen, nee, Flexibilität, Freelancing, siehst du da einen Gefahrenherd drin?
Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, ab morgen ist es so, dann definitiv. Dann hätten wir hier einen Spießrutenlauf, glaube ich. Aber also gerade, weil ja viele, also ich möchte jetzt immer gar nicht sagen, so alle der Generation sind so und alle der Generation sind so. Es ist natürlich immer ein Mischbild, aber es sind natürlich auch Dinge, die ältere Generation einfach gewohnt ist. Ne? Also du hast eine Ausbildung gemacht und dann bleibst du in dem Beruf. Und dann bleibst du in dem Beruf am besten, bis du in Rente gehst. So, und das ist halt einfach nicht mehr so. Und ich glaube, es ist ein Prozess. Es wird immer, die kleinen Veränderungen werden es machen. Und es wird Freelancer geben. Ich stelle mir das zum Beispiel auch so vor, dass Freelancer engagiert werden und die am kritischsten dem gegenüberstehen, merken, oh, das war ja echt ganz schön cool, wie das Projekt dadurch an Schnelligkeit gewonnen hat oder an Produktivität oder so. Und dann eben merken, dass es Vorteile hat. Ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, Angst davor, was man nicht kennt. Und dann muss man es erst erleben, damit ein Verständnis dafür eintritt. Ganz weg von der Anstellung, glaube ich, kommen wir nicht. Was ja aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber ich glaube, es wird erstmal so ein Modell nebenbei.
Spannend. Was ich mich dann immer frage, ist, wie verändert sich dann auch das Thema Bildung? Weil du hast ja auch eingangs gesagt, du hast lange überlegt, ob du überhaupt studierst und war irgendwie ein Weg davor noch dahin. Passt dann noch so das Konzept, ich lerne irgendwie 3 oder 5 Jahre in einem Bachelor-Master-System irgendwie was und am Ende bin ich Freelancer und mache irgendwie 15 verschiedene Sachen wie du jetzt. Die Frage ist, wie gut kann ich darauf ein Studium vorbereiten? Und müssen wir nicht eher eigentlich Themen lösen, so was Aufklärung angeht, wie mache ich meine Steuererklärung, wie kriege ich meine Steuer, die als Freelancer also viel, viel praktischer werden.
Ach Daniel, du sagst es. Also ich habe gerade vorgestern eine heiße Diskussion da mit einer Freundin drüber geführt, weil ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen generell viel, viel früher im Bildungssystem ansetzen. Das bedeutet am besten schon in der Schule. Ja, und zwar geht es darum, dass einige Dinge, die gelehrt werden, hard to say, noch von 1980 sind oder 70. Und das ist einfach nicht mehr, sage ich mal, der Gesellschaft jetzt gerecht. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass wir dringend im Schulsystem brauchen Finanzen, dass es nicht nur ein Wahlfach ist, zu sagen, irgendwie, ich möchte mich mal mit Finanzen und Gesellschaft beschäftigen, sondern dass man mal so eine Steuererklärung ausfüllt, dass man zum Beispiel präsentieren lernt, Kommunikation und Präsentation viel, viel präsenter ist in der Schule, dass ich sozusagen einen Kurs habe, was haben wir gesagt? Ich bereite mich aufs Leben vor. Ja, also ein Fach, welches uns wirklich aufs praktische Leben vorbereitet, weil letztendlich, jetzt mal ganz hart gesagt, kommt jemand aus dem Abi raus und hat keine Hilfestellung von außen, kommst du in einen Wirrwarr von Verpflichtungen, von auf einmal musst du hier eine Steuererklärung machen, dann musst du da was machen, dann reichst du hier eine Steuer ein, dann machst du dies, gerade wenn es um Selbstständigkeit geht, wo viel, ich meine, wie cool wäre das, wenn wir das irgendwie wüssten? Und auch Selbstständigkeit. Ich meine, wie viele Menschen haben wirklich früh schon den Wunsch, eine eigene Firma zu haben? Wenn du eine eigene Firma gründen möchtest, da ist so viel zu beachten. Ganz ehrlich, das habe ich erst im BWL, also im Ökonomiestudium gelernt. Und da gibt es aber viele Basics, die ich glaube, die schon viel, viel früher Sinn machen würden.
Ja, und da war dein Studium dann schon fortschrittlich, weil also in meinem BWL-Studium wurde das nicht behandelt und als ich dann die Firma gegründet habe, war erstmal so, oh, ich muss zum Notar, spannend. Ja? Also da waren dann teilweise die Basics, die man irgendwie nicht vermittelt bekommen hat. Also klar hat man schon mal gehört, dass man nicht eine Firma irgendwie auf dem Papier gründen kann, aber was dann alles dahinter steht, dass man eigentlich in Deutschland gleichzeitig ein Bankkonto und eine GmbH-Gründung braucht, was rein faktisch schon nicht funktioniert. Also da kommen dann ja so Themen auf einen zu, die man vorher noch nie gehört hat. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, da muss man viel, viel früher ansetzen und auch, so eine Firma zu gründen ist ja per se kein Hexenwerk. In Deutschland wird es halt leider zum Teil sehr verkompliziert. Ne?
Ja, total. Und ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, auch wenn ich gefragt worden bin, zum Beispiel früher in der Schule, was möchtest du denn nach dem Abi machen? Niemals hat jemand gesagt, ich möchte selbstständig sein. Es war gar keine Möglichkeit. Ich hab richtig jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt, egal wem ich erzählt habe früher, ich möchte irgendwann mal eine eigene Tanzschule, ich möchte irgendwann mal eine eigene dies oder jenes, das habe ich schon immer gesagt, ne? Es hat sich nur verändert mit der Zeit, was es letztendlich wurde, das Produkt. Aber mir wurde immer gesagt, du hast so viele Scherereien. Irgendwann, du hast kein Geld, wenn du älter bist. Du musst immer nur arbeiten. Und das ist so unsicher. Und ganz, ganz krass war immer, und was machst du, wenn du schwanger bist? Dann zahlt keiner dein Elterngeld. Und also es war immer so dieses, eine große Gefahr. Und das nehme ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so wahr. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also Erfolg in der Selbstständigkeit oder als Freelancer fällt einem halt auch nicht in den Schoß. Als Beispiel, ich merke immer wieder, dass so ein bisschen der Gedanke da verknüpft ist, ach, ich bin mal eben Freelancer, ich nähe so gerne, also nähe ich jetzt ein paar Decken und ab morgen kauft jeder meine Decken. So, und ne, also das kommt mir einfach immer wieder vor und das ist halt dann, wenn ich mit so einer Erwartung dann natürlich rangehe, dann habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, dass das Frustrationslevel eben auch relativ hoch ist.
Aber wenn man ehrlich ist, ist das ja eigentlich nirgendwo anders. Ja, also der Unterschied ist nur, also wenn ich irgendwo in einem Unternehmen anfange und ich bin nicht fleißig und nicht engagiert, dann ist für mich auch irgendwann Schluss. Der Unterschied ist nur, es gibt eben sehr, sehr viele Leute um einen rum, dass es im Zweifel nicht auffällt. Ja, das heißt, ich kann viel, viel stärker mitschwimmen in vielen Fällen, als es jetzt vielleicht als Freelancer der Fall ist, weil wie der Begriff ja sagt, ich bin halt auf mich alleine gestellt oder zumindest auf sehr wenige Leute.
Ja,
total. Und ich glaube, da fällt es halt auf und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit so ein, ja, vielleicht so ein Spiegel, den man sich vorhält und auch mal guckt, ist das...
Sich selber hinterfragt.
Ja, genau. Ist das Fleiß, ist der Fleiß und Engagement, ist das genug, um eben dann auch auf eigenen Beinen zu stehen?
Ich finde auch die Kombination aus zweierlei Themen ganz, ganz spannend. Und zwar mentale Gesundheit und Freelancing. Und zwar, ich habe sehr, sehr viele Klienten jetzt schon betreut im Mental Coaching, die immer wieder aufgrund ihres Jobs so unglaubliche mentale Probleme haben, unglücklich sind, unzufrieden mit ihrem Leben sind und so weiter. Und zwar mit dieser Festanstellung, weil es super viel Mobbing am Arbeitsplatz gibt. Sie merken, dass sie nicht wirklich das machen, was sie machen wollen und so weiter. Und jetzt momentan ist ja auch gesellschaftlich, auch durch die Pandemie, dieses Thema mentale Gesundheit so unglaublich in den Fokus geraten. Und ich denke, dass sich dadurch ganz viele auch fürs Freelancing entscheiden werden. Weil seine eigenen Potenziale, die man eigentlich hat, nicht ausleben zu können, ist was unglaublich Frustrierendes. Also angenommen, ich weiß das ja selber, ich bin als super engagierte, qualifizierte Personal Trainerin in einem Unternehmen und ich muss dann irgendwie immer 80% von dem Verdienst abgeben und darf dann am Wochenende die Toiletten putzen, dann habe ich halt keinen Bock mehr da drauf. So, und so geht's dann vielleicht auch einem Informatiker oder einem Texter, der irgendwo in der Agentur sitzt, ja, am hintersten Eckchen und da die ganze Zeit nur von oben auf den Kopf bekommt, ist natürlich nicht überall so, ne, aber jetzt die Erfahrung, es gibt einfach viel, dass dann die Leute sagen, zum Beispiel auch im Film oder Texter, gerade die ganzen Menschen auch aus der Filmproduktion, die dann sagen, ich möchte einfach keine Agentur mehr haben, ich möchte jetzt als Freelancer arbeiten. Und das merke ich halt immer wieder, dass diese Unzufriedenheit und der mentale Leidensdruck innerhalb einer Festanstellung auch oft dazu führt, sich endlich zu trauen, als Freelancer zu arbeiten.
Ja, ist spannend, dass du sagst. Auch da hatte ich mit Oliver Treubel schon jemanden im Podcast, der ganz aktiv auch darüber gesprochen hat, gesagt hat, Freelancing hat mich vor dem Burnout gerettet. Ja, ich war so lange in der Festanstellung, hat mich immer fertig gemacht. Und seit ich Freelancer bin, geht es mir viel, viel besser. Also da gibt's auch, ja, und er hat da sehr, sehr offen und aktiv auch drüber gesprochen.
Ja.
Ich glaube, da gibt's einige solcher Beispiele, wo das total befreiend, würde ich fast sagen, sein kann.
Total, total. Ich selber hab ja durch meinen früheren Job mich völlig ausgebrannt, dieses ewige Hamsterrad, in dem ich mich befunden habe, ohne letztendlich dadurch etwas zu schöpfen, hat mich eben auch eine tiefe und schwere Depression gekostet, wo ich mich dann echt so fast über ein ganzes Jahr Schritt für Schritt wieder rausgewagt habe. Und ich sag mal so, gerade vor ein paar Tagen habe ich gesagt, das, was ich nicht mehr missen möchte, ist meine Selbstständigkeit. Und dadurch habe ich auch so, so, so viele neue Menschen kennengelernt, spannende Menschen kennengelernt, wo sich immer wieder Projekte ergeben, immer mehr eben auch connected wird. Und man wird ja auch vor allem nicht auf einen Bereich beschränkt. Also wenn man natürlich möchte, also jetzt angenommen, ich bin irgendwie Grafiker und ich sage, ich mache nur Grafik. So, aber ich bin halt so frei. Ich kann theoretisch, wenn ich das Wissen habe und die Skills, kann ich so viel anbieten. Und ich merke meistens, dass ich mich eher bremsen muss, als dass ich irgendwie in die Bredouille komme, nicht zu wissen, was ich machen soll.
Sehr spannend. Ich glaube, gerade überlegt, aber ich glaube, es hätte wahrscheinlich keinen besseres Schlussplädoyer geben können für das Gespräch. Von daher würde ich fast sagen, besser können wir es nicht abschließen, auch mit Blick auf die Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für das Gespräch hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über die Themen weiterreden, aber versuchen immer die Podcasts so ungefähr im selben Zeitrahmen zu halten.
Von daher, total.
Vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit.
Und vielen, vielen Dank für die Einladung und großartige Arbeit, die ihr da macht. Und ich hoffe, dass die HörerInnen da vielleicht auch sich trauen.
Wir drücken die Daumen.
Genau.
Danke dir. Gerne. Alles klar. Mach's gut.
Ciao. Du auch.